SRF 1. Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen zur SRF 1 Talk-Sendung heute an diesem Sonntagmorgen, der 2. Advent. Heute aus der Villa Poveri zu Baden. Und herzlich willkommen meinen beiden Gästen. Sulli Rötlisberger, Schauspielerin. Nach vielen Jahren in Deutschland ist sie vor 5 Jahren zu Baden gelandet und auch hier geblieben. Und der Martin Zulauf, damit sich Zuli Rötlisberger und alle anderen Partnerinnen und Partner in den letzten 23 Jahren sicher gefühlt haben in dieser Stadt. Für das hat er gesorgt. Polizei, Feuerwehr und Zivilschutzchef ist er nämlich gewesen. Oder auf Beamtendeutsch Leiter öffentliche Sicherheit. Schön, dass Sie beide hier sind. Herzlich willkommen.
Danke. Danke. Guten Morgen.
Und wenn ich jetzt sage, dass der Martin Zulauf Polizeichef war, ist, heisst das nicht, dass er zurücktreten musste, sondern er ist seit ein paar Wochen im wohlverdienten Ruhestand. Wie geht es einem pensionierten Sicherheitschef so nach so vielen Jahren im Amt?
Es geht gut, aber ich spüre noch nicht viel davon. Es ist noch nicht lange her und vor lauter Abschiedsfeiererei bin ich noch gar nicht dazu zu realisieren, dass ich schon weg vom Fenster bin.
Wie viele Abschiedsfeste haben Sie müssen feiern?
Ja, das waren mindestens ein Dutzend gewesen.
Sicher? Ja. Also Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz.
Zivilschutz und dann verschiedene Gruppierungen innerhalb dieser Bereiche. Und für Gemeinden. Wir haben einige Gemeinden, die angegliedert sind. Dort hat es überall auch noch etwas gegeben. Und ja, auf dem einen zum anderen gereist.
Und selber haben Sie Mühe gehabt zum Loslassen?
Ich kann nicht sagen, nein. Ja, es hat mich schon beschäftigt.
Wie haben Sie sich vorbereitet auf das Loslassen?
Gar nicht groß. Es kommt spontan, es läuft automatisch. Es kommt, wie es muss.
Es kommt, wie es muss. Ja. Sie, Sulli Rötlisberger, sind ja in der anderen Limmatstadt aufgewachsen, in Zürich. Warum eigentlich Baden als Lebensort, wo Sie vor 5 Jahren aus Deutschland dort zurückgekommen sind, in die sichere Stadt Baden?
Das war ein glücklicher Zufall. Fast. Also es war so, dass ich in die Schweiz zurückgekommen bin, aber in Deutschland noch im Engagement war und gedreht habe beim Fernsehen für Zürich Tag und Nacht. Und wir haben einfach in Zürich keine Wohnung gefunden. Mhm. Also grosses Suchen. Und dann war wirklich sehr viel Glück. Dann hat eine Freundin von meiner Schwester, Ursula Dietrich, hat gesagt, bei uns im Haus wird eine Wohnung frei, wenn ihr dort mal schaut. Ja. Und dann sind wir auf Baden gefahren und haben uns die Wohnung angeschaut und haben sofort gesagt, da wollen wir jetzt wohnen. Und
was haben wir dann gemacht. Was für ein Baden haben Sie kennengelernt jetzt in diesen 5 Jahren?
Das ist jetzt noch schwer zu sagen, ein schönes. Also ich kann es jetzt gar nicht so genau umschreiben. Ich bin einfach gerne, ich fühle mich unterdessen wirklich daheim im Baden. Also, ich habe sicher noch viel so soziale Netzwerke zum Teil in Zürich und man muss in Baden auch ein bisschen reinwachsen, aber ich glaube, es ist unterdessen schon so, dass wenn ich am Samstag auf den Markt gehe, dass ich Leute treffe und ich kann sagen, Sali, oder? Und ich komme einfach gerne nach Baden immer, wenn ich unterwegs bin und denke, ja, mehr und mehr fühle ich mich jetzt da daheim.
Jetzt habe ich mir am Anfang ja versprochen, habe ihnen plötzlich Susi Rötlisberger gesagt, tut mir total leid, Sulli Rötlisberger. Ja. Sie haben vor der Sendung miteinander Tour gemacht, Martin Zulauf und Sulli Rötlisberger. Haben Sie Frau Rötlisberger schon gefragt, warum das sie eigentlich Sulli heisst?
Nein. Zulauf? Nein, nicht nein.
Ja, es erwartet immer alle Leute etwas ganz Spannendes dahinter, aber es ist relativ profan, es ist
Nicht Sulamit oder Sulaika.
Es ist eine ganz persönliche Abkürzung von Ursula. Und das war einfach immer schon so gewesen. Es ist irgendwie gar nicht genau zurückzuverfolgen, wie es entstanden ist. Ob meine Eltern das schon gesagt haben oder ob ich beim Lehrer rede auf Ursula mit Suli oder ich weiß es nicht. Aber es ist einfach immer so gewesen. Und ich glaube, jetzt in bald 64 Jahren hat noch nie jemand Ursula zu mir gesagt.
Also Sulli, ja. Es gibt etwa 7 Sulli in der Schweiz. Ich habe schon im Telefonbuch geschaut. Ja, nachgeschaut.
Ah, das habe ich jetzt nicht gewusst.
Also mit Y, und sie schreiben sich mit Y, ja. Sulli.
Ja, das ist, es war eigentlich immer Sulli mit I gewesen. Und Und ich dann die Schauspielschule fertig hatte und beschlossen habe, Suri bleibt jetzt einfach, weil Ursula fremd ist, habe ich damals so mit 22 gedacht, also es ist jetzt einfach cool.
Sieht wahnsinnig gut aus.
Sieht einfach besser aus als sie. Und darum, ja, und das ist dann geblieben.
Hat man aus Ihnen, Martin Zulauf, in Kanada, wo Sie aufgewachsen sind, da können wir gerade dazu irgendwann einen anderen Namen gesagt, Marty oder so?
Geschwister, die haben mir Mut gesagt.
Wie haben Sie ihn gesagt?
Mut. 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 Aber ich weiß nicht, woher das kommt.
M-U-T.
M-U-T-T, ja.
M-U-T-T. Lustig. Aber also, das heisst, ja. Ihren Geschwistern würden Sie noch Karten so
unterschreiben? Die älteren Geschwister, die sagen mir so, ja.
Lustig. Also, das sind so interne Familiennamen, die dann ja. an einem hängen bleiben. Sie haben Jahrgang 48, Martin Zulauf. Sully Rödlisberger, Jahrgang 49, sind also quasi zu der gleichen Zeit aufgewachsen, aber es gibt einen Unterschied. Sie, Herr Zulauf, Sie haben 20 Jahre, die ersten 20 Lebensjahre in Kanada verbracht, als Auslandsschweizer. Und Sie, Frau Rödlisberger, sind mit etwa 20 plus minus aus der Schweiz ausgewandert auf Deutschland, also 38 Jahre nachher dort geblieben. Das Kanada als Auslandsschweizer, das müssen Sie uns schon ein bisschen schneller erklären. Sie sind zu acht aufgewachsen, also acht Geschwister, die dort in einer Schweizer Kommune, oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, schon nicht in einer Kommune, aber schon sehr isoliert. Also mein Vater, meine Eltern waren sehr, sehr schweizbetont und haben geschaut, dass wir das Schweizerische sehr pflegen tun. Also bei uns daheim ist Schweizerdeutsch geredet worden, kein Wort Englisch. Mhm. Also ich kann mich kaum erinnern, ob mein Vater mich gehört Englisch reden, wenn ich gerade am Telefon oder so. Und so ist das geheißen, es wird nicht Englisch gespuckt, es hat ein Schwinden gegeben. Und
ah, wirklich? Also ja, so streng?
Wir mussten strikt schauen, dass wir Schweizerdeutsch reden, ja.
Das heisst, Sie haben Schweizerdeutsch dann direkt von Ihren Eltern erklärt, weil Sie sonst...
Ja, das Dialekt, das ist von der Mutter in erster Linie. Der Vater war ja auch schon Auslandschweizer, von der Mutter war etwas Bündnerisches, sie ist von Chur. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Der Vater, wie gesagt, Auslandschweizer, hat sowieso nicht viel geredet. Die Mutter hat primär das Wort geführt. Mit diesen acht Kindern. Und ja... Und so sind wir eigentlich recht isoliert und immer in der Absicht.
Ihr Vater hat, glaube ich, in der Zementbranche geschafft. Und das einfach dort auch mit einer Schweizer Firma in Kanada gewesen. Wissen Sie, wo Sie in die Schweiz gekommen sind mit dem Schweizerdeutsch?
Das war sehr schwierig am Anfang. Erstens einmal, ja, ich habe einfach mit 20, wo wir 20 waren, wo wir Matura fertig gemacht haben in Kanada, ist eines Tages ein neuer Schweizer Pass auf dem Tisch gelegen. Und nebenan noch also ein graues Büchlein. Dienstbüchli. Mit dem Aufgebot für die Aushebung drin. Und dann noch Flugbillett. Die drei Sachen hat man gekriegt und dann ist man gegangen. In der Schweiz hat man die Leute kaum verstanden, weil man so isoliert, einfach das, sagen wir jetzt einmal, Bündnerdeutsch gehört hat, dass man Deutsch schlecht verstanden hat. Ich habe das erst später realisiert, wo ein jüngeres Geschwister die mal gekommen ist, wo das Zürich die Leute nicht verstanden hat.
Zürichdeutsch nicht verstanden?
Nicht verstanden hat. Und wo man auf Chur gegangen ist, hat er die Leute verstanden plötzlich. Und das ist mir genau gleich gegangen. Ja. Das ist mir
Und das war ein klarer Familienplan, also dass man das präzisieren, mit 20, wenn man ein Bub war und aus der Familie Zulauf gekommen ist, ist man in die Schweiz DRS machen.
Sechs Buben. Das ist der einfachste Weg zum Kaufen aus dem Haus.
Also auch ein relativ starker und
klarer Fassung. Also die zwei Ältesten, die sind schon viel früher gegangen. Ja. Aber die anderen haben nachher die Matura gemacht und dann ist es genau gleich bei allen gelaufen.
Und nachher doppelt?
Der Sechste, der hat gestreikt, der ist dann ins Militär gekommen.
Und das war schwierig für Ihren Vater?
Ja, also. Er hat es akzeptiert, weil er ist halt in Kanada auf die Welt gekommen, die anderen. Er hat noch mehr Schweizer Bezug gehabt.
Und wenn man dann mit 20 als junger Zulauf in die Schweiz gekommen ist, wie der Familienplan war, dass man auch hier bleibt? Oder hat es auch wieder Geschwister gegeben,
die zurückgekommen sind? Zwei sind denen geblieben. Zwei sind jetzt wohnen dort noch denen in der Familie. Die anderen sind alle da geblieben.
Was haben Sie für eine, das kann ich Sie vielleicht beide fragen, weil Sie erst jetzt gerade wieder in die Schweiz zurückgekommen sind, Frau Rödlisberger. Was haben Sie für ein Bild gehabt von der Schweiz, wo Sie im Ausland gelebt haben?
Ja, die Schweiz ist alles perfekt. Vater hat das immer so vorgelebt. Wir denken, das sei so. Wo wir gekommen sind, haben wir dann gesehen, dass es nicht so ist. Mhm. Dass es wahnsinnig viele Regeln gibt, dass alles immer vorgegeben ist. Und haben dann gedacht, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe einen Bruder in Bern gehabt, dem habe ich wöchentlich angegeben. Wir hatten horrende Telefonrechnungen gehabt. Und haben immer über das diskutiert. Wir müssen den Eltern beibringen, die müssen meinen, sie können in der Pensionierung in die Schweiz kommen. Das ist mühsam. Da ist alles vorgeschrieben. Da müssen wir den Apfel rausstellen, das können wir nicht. Und das kann man nicht. Die Tränen durch. Die sind nachher bei der Pensionierung sind die in die Schweiz gekommen, der Vater in Männerchor, zum Meierfeld, die Frau und die Mutter, zu den Bündnerinnen, als ob nie etwas gewesen wäre, ob sie nie weg gewesen wären. Dann war es wirklich wohl. Sie haben genau gewusst, wie es ist und wie es muss sein. Wir haben es komisch gefunden, aber haben am Anfang Mühe gehabt, haben sich dann langsam daran gewöhnt und haben wir, muss ich selber sagen, haben dann realisiert gehabt, dass es viele Freiheiten gibt in der Schweiz, die man in Kanada gar nicht hat.
Wie meinen Sie das?
Ja, es ist viel eine offenere Gesellschaft. Kanada ist sehr konservativ und für mich jetzt, muss ich sagen, sehr geschlossen und sehr materialistisch. Viel weniger, noch viel besser als Amerika, aber da haben wir schon die Schweiz von einer Seite gesehen, die dann auch wieder sehr positiv ist. Also ich komme mir gar nicht vor, als hätte man in der Schweiz weniger Freiheiten. Mhm. Gar nicht.
Es gibt ja immer noch den Traum von vielen Schweizern, die gerne würden auswandern in das Land.
Ja. Und dann der amerikanische Traum.
Genau,
Die träumen.
Wie haben Sie die Schweiz kennengelernt, jetzt, wo Sie wieder zurückgekommen sind, Frau Oettersberger? 38 Jahre in Deutschland gelebt, vor allem, klar, mit einem Schweizbezug nicht ganz so weit über dem grossen Teich, aber trotzdem. Also,
ja, es ist eben dann schon nicht so fremd gewesen, weil ich bin ja eben die ersten 20 Jahre in der Schweiz aufgewachsen und Deutschland ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg. Es ist noch schwer zu sagen. Es gibt schon Unterschiede. Also, was mir jetzt immer noch, also auch nach 5 Jahren, auffällt im Unterschied zu Deutschland, ist einfach der wahnsinnige Wohlstand in der Schweiz. Also das ist sicher gut, aber manchmal finde ich auch, hey, also ihr habt einfach wirklich viel und alles. Sicher nicht alle Leute, aber wenn man aus Deutschland kommt, ich habe jetzt zuletzt in so einer, nicht in Berlin, und nicht in der Nähe von Köln allerdings, in einer mittleren Provinzstadt gelebt, in Krefeld. Und da ist so das Stadtbild, den Leuten geht es nicht so gut wie da. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Schweizer das genau wissen, dass es ihnen wirklich so sehr gut geht. Aber wahnsinnig viele Sachen sind halt einfach toll da. Also ich bin sehr gern zurückgekommen. Also ja, und ich bin froh. Also es ist ja richtig, ich bin jetzt einfach froh, wieder da zu sein. Ich bin gerne in Deutschland gewesen und jetzt bin ich gerne da.
So 1968, 69, 70, wo wir uns jetzt gerade vorher bewegt haben, wo Sie in die Schweiz gekommen sind, Herr Zulev, und Sie aus der Schweiz rausgegangen sind. Wie haben Sie so die 68er, 69er? Also man könnte eigentlich sagen, Sie stammen aus der 68er Generation.
Eigentlich nichts davon gespürt, ganz ehrlich gesagt. In Kanada war es noch gar kein Thema gewesen.
Ja,
das habe ich längstens verpasst. Wenn etwas überhaupt dort mal bewegt hat in dieser Richtung, wäre es später gewesen. Und die 68er da, auch nicht gross erlebt in der Militärdauer.
Sie waren im Militär gewesen. Also gerade quasi auf der anderen Seite. Und Ihnen war es wohl im Militär, gell?
Mir war sehr wohl, ich hatte keinen Bezug in der Schweiz. Und bei denen ins Militär hat man einen fixen Tagesbefehl gehabt. Da hat mir auf eine Art hat mir das gefallen und auch gut getan, um daran zu gewöhnen. Mhm. Weil ich das Pech hatte, dass ich gerade in eine Urnreinheit eingeteilt worden bin.
Was heisst Pech?
Ja, ich habe die Leute nicht verstanden. Ich habe kein Wort verstanden. Die Rekruten sind alles Urner gewesen. Das Gader war zum Teil Zürcher gewesen. Die habe ich schon halb verstanden. Aber die Urner hatte ich sehr Mühe gehabt.
Haben die einmal das Kalb gemacht mit Ihnen denn?
Ja, das ist die berühmte Episode, wo ich immer ein Schild wachstehen vor der Kaserne. Dann hat man die Sprüche immer so aufsagen. Ich bin eine einfache Schildwache der Gebirgsinfanterie 212. Ich bewache sowieso. Ist das weitergegangen? Dann musste ich das lernen. Ich habe nicht gewusst, was ich da überhaupt sagen. Und dann haben sie mir beigebracht. Es gab ein paar Kollegen, die mir das mit mir geübt haben. Dann haben mir beigebracht, ich bin eine einfache Schildkröte der Gebirgsinfanterie. Dann ist halt prompt der berühmte kleinwüchsige Oberst Nager, der Schulkommandant, ist vorbeigelaufen und dann habe ich das Sprüchli so gesagt. Dann hat er mich auf das Kommando zitiert und dann musste ich Stellung nehmen, was das soll. Ich nicht wusste, was eine Schildkröte ist. Aber so haben wir auch ausgesehen mit dem blöden Helm.
Aber Sie haben wirklich, Sie haben nie Deutschunterricht gehabt? Also,
nein, das erste Deutsch, das ich hatte, war die Aufnahmeprüfung an der HSG. Matura haben sie anerkannt, dann musste ich die Aufnahmeprüfung machen an der HSG und dort musste man einen Aufsatz schreiben. Das ist der erste Aufsatz, den ich je auf Deutsch geschrieben habe. Das war eine Katastrophe gewesen, natürlich.
Das ist klar.
Ich bin den Bach abgegangen. Ja.
Also, Sie haben keine grosse Wirtschaftskarriere gemacht, das ist klar.
Nein.
Ja, genau. trotzdem schnell die Zeit 68, 69. Sie haben, glaube ich, ganz eine andere Seite erlebt. Also Sie kommen aus einer Schauspielfamilie. Ihr Vater war der Max Rödlisberger, der vielleicht die ein oder andere noch kennt. Er war Träger von Hans Reinhardring, hat Film gemacht, vor allem als Bühnenbildner, wie Kurt Frühe, Franz Schneider, glaube ich, gewesen. Also, da ist ganz viel Schauspiel.
Vor allen Dingen aber Oper. Also, und mein Vater war hauptsächlich Operbühnenbildner. Ja.
Und dann kommt die junge Sully.
Ja. Ich habe 68 gerade noch erlebt, zum Teil in England. Ich war noch ein Jahr in England vorher. Und dort habe ich es schon. Also, ich habe Englisch gelernt dort und bin dann auch noch länger geblieben, weil es mir so gut gefallen hat. Und habe in einer Buchhandlung gearbeitet. Und habe 68 sehr mitbekommen. Noch nicht sehr aktiv selber. Das ist dann ein bisschen später gekommen, so 69, 70, als ich zurückgekommen bin. Und mich hat das schon wahnsinnig interessiert und bewegt. Einfach, also wie die 68er-Bewegung entstanden ist und Vietnamkrieg. Und es ist für mich dann auch ganz entscheidend gewesen, wirklich in meiner Entscheidung mit der Berufswahl. Also der Sprung ist jetzt nicht so groß. Ich wollte ursprünglich Opernsängerin werden und bin dann Schauspielerin geworden. Aber das war prägend gewesen, einfach weil es ist so viel los gewesen und Opern ist damals einfach immer noch schöne Musik. Und im Theater hat sich eben sehr viel bewegt zu dieser Zeit und ich habe das ganz spannend gefunden und habe gefunden, die Welt kann man jetzt nur verändern. Also im künstlerischen Beruf, im Theater und nicht in der Oper. Ich würde das jetzt unterdessen ein bisschen anders sagen.
Ich habe eine Frage gegeben, ob Sie das heute immer noch so sehen.
Aber nein, aber es war einfach die Entscheidung, dass ich jetzt, also man hat damals so verächtlich gesagt, das ist museale Kunst und das wollte ich jetzt nicht machen.
Museale Kunst.
Ja. Was also dann als eigentlich negativ gegolten hat. Also ich würde das jetzt nicht mehr unterschreiben, natürlich. Aber das hat es einfach bewegt und ich war dann auch in Hamburg in der Schauspielschule gewesen und dort schon engagiert. Also ich bin schon auf die Strasse. Ja, also es hat so Vietnam-Demonstrationen oder ich bin für Willy Brandt auf die Strasse gegangen, wo es ein Misstrauensvotum war. Und einfach so in der Studentenbewegung.
Ja, haben Sie miterlebt, ja?
Ja, miterlebt. Ja. Und es hat mich sicher auch geprägt.
Erzählen Sie noch ein bisschen aus dieser Zeit, wenn man als Kind aufwächst mit einem Vater, der in der Oper ist, Schauspielhaus oder Opernhaus Zürich, jetzt...
Das war traumhaft. Nein, das war sehr schön. Und das ist von heute aus gesehen, das ist heute eben wahrscheinlich nicht mehr so. Aber ich habe wirklich... Also ein Großteil von meiner Kindheit oder von meiner Jugend im damals noch Stadttheater im Opernhaus verbracht.
Wie das?
Und es hat einfach die wirklich tolle Einrichtung gegeben, dass es ganz vorne, zuoberst die drei Logen, die heute jetzt nur noch Beleuchtungskörper sind, also, das ist einfach offen gewesen für Leute vom Theater und ihre Angehörigen. Und wir haben wirklich, also es hat nicht einmal eine Schlüsselung gehabt, man hat können einfach reingehen und wieder rausgehen und sagen, ich gehe jetzt noch den ersten Akt Zauberflöte schauen und ich bin um 9 Uhr wieder daheim. Und ich habe, glaube ich, wirklich so in einer Zeit so zwischen vielleicht 10 oder 12 bis 18 sicher im Opernhaus alles
gesehen.
Ja, ich bin also... Mich könnte sie als Telefon-Joker nehmen in einem Opernquiz.
Sully Rödlisberger im Baden hilft. Genau. Das ist gut.
Und es ist eben immer auch der Wunsch gewesen, das ist mein Ziel und ich werde Sängerin. Und das hat sich dann eben so in der 68er-Zeit dann gewandelt. Und das ist auch ein Schluss, den ich nie bereut habe. Also ich bin jetzt unterdessen...
Singen Sie denn heute noch? Also es gibt Rollen, wo Sie auf einer Bühne stehen, halt vielleicht im Theater? Und...
Ja, gerade im Moment.
Ah ja, genau, richtig. When I Die kommen wir noch im Verlauf der Sendung dazu, aber das ist jetzt eine Bühnenrolle,
die Sie auch sonst immer wieder Musik mal, also es hat jetzt nicht sehr viel, aber es ist dann auch mal so im Laufe der Zeit mal ein Musical gewesen oder so, dann immer gerne.
Wir haben die Väter angesprochen, beide starke, prägende Väter, der Max Rödlisberger in Ihrem Fall und in Ihrem Fall der Vater Zulauf, von ich jetzt den Vornamen nicht weiß. Wie fest haben Ihre Mütter eine Rolle gehabt in dem, was Sie nachher geworden sind? Jetzt in Ihrem Fall Schauspielerin oder in Ihrem Fall nachher Sicherheitschef? Das ist, ich will ja nicht gerade einem in die Wiege gelegt.
Das ist später gekommen. Eigentlich am Anfang schon, der Vater hat gefunden, ich hätte immer gerne Geld zählt in so einem HSG gehen. Denn das ist ja so, dort hat er wieder den gesetzt. Und wo es nicht geklappt hat, hat er auf Anhieb mit dem Tisch hat er gefunden, er hat das in Ordnung bringen. Ich soll jetzt das erste Mal an das Goethe-Institut einen Sommer lang.
Ans Goethe-Institut?
Da bin ich auf Deutschland, aber bin dort mehr mit den Amerikanern unterwegs, weil wir den Moselwein genossen haben. Der war billiger als Coca-Cola. Und nachher bin ich zurückgekommen und habe die Aufnahmeprüfung dann plötzlich auf Englisch können machen.
Also das haben Sie dürfen?
Ja, da hat er dann, er hat offenbar hindurch geschrieben. Da hat er dann gesagt, das ist nicht ganz recht. Matura anerkennen der, aber wegen der Sprache nicht. Da haben wir noch andere. Und dann hat das Rektorat offenbar gesagt, okay, soll der Aufsatz auf Englisch schreiben? Dann habe ich es auf Englisch gemacht, dann ist es gegangen. Dann bin ich dann eine Zeit lang dort gewesen, ja.
Eine Zeit lang, aber eben, also ja. Sie, immer, ja, also es hat noch nicht...
Lang, aber ja. Lang, schon lang, aber weniger dort gewesen. Ich habe in der Zwischenzeit noch heimlich ein Auto gekauft und musste das müssen abzahlen. Und dann bin ich halt auf die Bahnpost gearbeitet, die Nacht, ja. Und Tag durchgeschlafen.
Aber eben, Ihre Eltern sind in dieser Zeit noch da gewesen, also in Kanada, das ist ja
alles in Kanada gewesen, ja.
Ferngelenkt gewesen,
vorher. Das war ferngelenkt, ja. Ja. Er hat da schon Einfluss genommen. Auch auf die Finanzen hat er den Einfluss genommen. Jedes Mal, einmal im Jahr haben wir nach Hause gehen. Und dann musste man einen Bericht erstatten, wie man das Geld gebraucht hat. Da habe ich natürlich oft den Rappen genau gemacht. Die haben mir genau sagen, wie viel für das Telefon das ich ausgegeben habe. Wo er dann festgestellt hat, das ist etwa 20% von allem, habe ich auf das Telefon ausgegeben. So mit dem Bruder anrufen, hat er dann reklamiert. Und dann hat die Mutter Einfluss gehabt. Dann hat die Mutter gesagt, fertig, diskutiert. Der Bub braucht mehr Geld. Und so habe ich jedes Jahr, eigentlich jedes Jahr, habe ich über 10-20% mehr rausgehandelt.
Und dann und dank Ihrer Mama dann?
Dank der Mutter, ja, sie hat schon geschaut. Und dann hat er geschwind, wenn sie, dort hat sie das Machtwort gehabt. Dann hat er nichts mehr gesagt. Mhm. Aber kritisch geschaut hat er schon.
Was haben Ihre Eltern für eine Dynamik gehabt?
Eine grosse. Also ja. Meine Mutter hat also, sie hat sogar behauptet, dass sie, während wo sie mit mir schwanger war, dass sie sehr oft einfach immer in die Oper gegangen ist und gesagt hat, das Kind wird Dirigent oder Sängerin. Es hat dann nicht wirklich geholfen. Nein, sie hat das toll gefunden und ist eigentlich gar nicht einverstanden gewesen. Und ich gesagt, und ich will nicht Oper machen, sondern nachher hat sie es dann akzeptiert. Aber sie sind, ich habe Glück gehabt, es sind viele Kollegen, die Eltern ja immer ein bisschen dagegen sind, oder sagen, zuerst musst du einen richtigen Beruf lernen, was nicht falsch ist. Aber meine Eltern haben mich sehr unterstützt, beide sind sehr dafür gewesen, für Theater. Und ja, eben, was andere Kollegen, die sagen, die Eltern haben gesagt, du musst zuerst einen richtigen Beruf lernen, ist, ob das jetzt ein falscher Beruf ist, weiß ich nicht, aber ein sicherer, vielleicht ist es schon richtig. Also, es ist nicht immer ein leichtes Leben als Schauspieler.
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also, man steht in der Öffentlichkeit, man ist je nachdem Kritik ausgesetzt. Sie, Frau Rödlisberger, sagen, das finde ich ja interessant, es gibt keine guten und keine schlechten Schauspieler. Was heisst das?
Das ist meine Meinung, die ich vehement vertrete. Ich finde, das ist etwas, das im Auge des Betrachters liegt. Das ist, und das finde ich auch das ganz Tolle an diesem Beruf, dass es subjektiv ist. Also man kann, bei Musiker ist es ein bisschen anders. Also ein Pianist, der sich verhält, merkt man halt, oder ein Sänger. Aber bei einem Schauspieler ist es, man kann so verschiedener Meinung sein. Also wir drei können zusammen ins Theater gehen und alle haben eine andere Meinung und haben einfach das erlebt, was sie gesehen haben. Und das hat viel damit zu tun, wie jemand auf jemand anderen anspricht oder wie einem jemand mitnimmt. Also es gibt einen Schauspieler, wo ich einfach mitgegangen und sagt, das ist toll, ich glaube dem alles, was er sagt. Und dann kann neben mir jemand sagen, wuff, du bist ein schlechter Schauspieler. Und dann sagen wir, sind einfach verschiedener Meinung. Ich glaube, dass man es nicht messen kann. Ich glaube wirklich, dass es im Auge vom Betrachter liegt, wie man es selber aufnimmt. Und ebenso, ich glaube auch nicht, dass es gute oder schlechte Inszenierungen, ja, da kann man schon reden drüber reden. Aber bei Inszenierungen auch. Ich glaube, die Hauptaufgabe ist, jemanden mitzunehmen.
Wie sieht es aus, wenn ich der ehemalige Polizeichef von Baden frage, gibt es gute oder schlechte Polizisten? Das ist eine heikle Frage. Aber
ganz eine heikle Frage. Aber ja, es gibt es. Polizisten sehen sie ja immer in erster Linie alles, das Leben nach dem Legalitätsprinzip. Vielleicht einmal noch die Verhältnismäßigkeit. Und dann hat es. Aber der gesunde Menschenverstand, der geht oft unter. Und ich habe immer gesagt, Polizisten haben auch Spielraum. Und das ist eben das, was sie eigentlich schön finden an der Schweiz. Man realisiert noch den gesunden Menschenverstand und handelt entsprechend. Und das können die Polizisten auch. Sie meinen nur sehr oft, sie dürfen die nicht, weil sie sonst eins auf das Dach kriegen. Und das ist der Grund, dass es dann vom Kommando die Rückendeckung haben müssen.
Und das haben Sie Ihren Polizisten auf jeden Fall gegeben, würde
ich
jetzt mal
Ich habe den Eindruck, ja. Ich weiß es nicht. Aber
kann man das in jemandem fördern? Also wenn ein junger Rekrut kommt,
ja, man kann es fördern.
Wie machen Sie das?
Man kann sie zwingen, Aufgaben zu entscheiden, selber zu treffen. Mhm. Und dann einfach Rückendeckung geben. Wenn mal etwas in die Hose geht, dann müssen sie Rückendeckung haben. Und das ist etwas, was ich in Baden ganz intensiv erlebt habe, in jeder Hinsicht. Man hat immer von der politischen Seite die Unterstützung gehabt. Und wenn ich sehe und wenn ich lese, was es so laufen tut in anderen Gemeinden, dann merke ich einfach, Politik und Polizei verstehen sich schlecht. Und da habe ich einfach einen Affenschwein gehabt die ganze Zeit.
Also Sie haben eine Portion Glück gehabt, würde Sie sagen?
Sehr, ja. Sehr. Das ist Politik zu Baden, ist im Gegensatz zu vielen anderen, das sehe ich, sehr liberal und offen. Das ist ein Riesenvorteil, auch für Polizisten.
Sie sind, ja, haben als Feuerwehr- und Zivilschutzchef zuerst angefangen. Also müssen vielleicht noch den Bogen machen zwischen der HSG und dem Sicherheitschef in Baden. Da liegen noch ein paar Jahre.
Was ja, da bin
dort sind Sie im Kanton Bern gewesen.
Da bin ich im Kanton Bern gewesen. Vorher habe ich dann eben, ich bin nach dem HSG, dass das nicht funktioniert hat, bin ich dann eine Zeit lang noch auf einer Bank gewesen. Dann habe ich gemeint, ich soll gleich wieder studieren. Und dann ist das auch neu gewesen. Und dann bin ich zufälligerweise wieder mal vom Militär her, bin ich dann im Kanton Bernischen Stelle ausgeschrieben gewesen für die Zivilschutzinstruktion. Und dann bin ich dort eingestiegen und das ist dann sehr gut gelungen. Da habe ich wieder einen Chef gehabt, der mir sehr gut gefallen hat, ein Vorbild war. Dann bin ich einige Jahre dort gewesen, bis an den 90, wo wir dann auf Baden gekommen sind, wo das die Stelle ausgeschrieben war. Und dort ist es darum gegangen, einfach die Bereiche, wo so die Stadt nicht unter Kontrolle hatte. Feuerwehr, eben Zivilschutz und solche Sachen, dass man die zusammenbinden tut in der Verwaltung. Dass man auch die Gelder ein bisschen in den Griff kriegen tut. Was bei der Feuerwehr jemand, die schwierig ist. Und das hat man dann so gemacht, indem man eine Abteilung gegründet hat. Und die Polizei ist dann erst eigentlich Ende 90er Jahre dazu gekommen, ja. 96.
Sie haben ein paar Mal jetzt erwähnt, eben, es hat vielleicht jemand gegeben, einen wichtigen Chef oder so, den Sie dann sehr wahrscheinlich später jetzt auch verkörpert haben. Was macht es aus? Was muss ein guter Sicherheitschef haben in dieser Position? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, eben Rückenstärke von hinten.
Also die Führungsfunktion ist die wichtigste und dass er den Leuten Spielraum gibt.
Ja. Führen durch Spielraum geben.
Und Vorbild.
Und Vorbild sein.
Ja. Ja.
Ist das ein bisschen etwas, was auch einen guten oder einen schlechten Polizist ausmacht? Wie viel Mut er hat, den Spielraum auszunutzen?
Ja, habe ich den Eindruck, ja.
Ja.
Aber sie wagen es eben sehr selten.
Aber es hat schon
sie getrauen sich
mit Persönlichkeiten zu. Also ja. Ich glaube oft, dass es bei der Polizei vielleicht auch so ist, dass man...
Das ist auch etwas, was ich feststelle, zu Baden. Ehemalig Personalleiter. Das oberste Maxim hat er immer gesagt, eine der wichtigsten Funktionen in dieser Stadt ist der Polizist. Und der ist vom Obersten ist der immer angeschaut worden und nicht einfach irgend von einer Stelle. Die Stellenbewerberpolizisten haben wir extrem fest angeschaut, weil man gewusst hat, das ist ein Aushängeschild für die Stadt. Mhm. Und das war eigentlich ein sehr guter Anhaltspunkt.
Mhm. Eben, es ist die Stadtpolizei und dann gibt es noch Kantonspolizei.
Richtig,
im Kanton Aargau.
Und richtig.
Man sagt ja den Namen so, Polizeistadt Aargau, oder? Wenn man durchfährt durch den Aargau, muss man besonders aufpassen, auf der Autobahn zum Beispiel. Jawohl. also die Polizisten, eben, sie sagen es richtig, man hat eine zweiseitige Haltung dazu. Auf der einen Seite ist er für den Staat eine Visitenkarte von dem, was jetzt in ihrem Fall die Stadt ist oder der Kanton. Und auf der anderen Seite, wenn dann mal etwas Scheps geht oder so, bekommt sehr schnell eine Schlagseite. Von dem her auch, also ist es für Sie umso wichtiger gewesen, dass Sie die Leute
es ist mit dem System, das wir haben im Kanton Aargau, mit dem dualen Polizeisystem, ist es auch sehr wichtig, dass die Polizei, die in der Gemeinde ist, die hat eine regionale Aufgabe. Die hat die lokale Sicherheit, für die ist sie zuständig. Und damit ist sie automatisch stärker verbunden mit der eigenen Gemeinde. Die Kantonspolizei, die ist überregional, die deckt den ganzen Kanton ab. Die hat dann auch andere Fälle. Und somit ist es natürlich im Interesse der Politik, dass sie ihre Polizisten, die sie in ihrer Regional- oder Stadtpolizei hat, dass sie die selber erzieht tut.
Kriminalfälle oder so, wenn wir jetzt den Bogen machen zu der Schauspielerin Suli Rödisberger,
dürfen also, Sie nicht. Der Bestatter, dürfen brauchen wir gerade genau. Weniger. Genau. Wir genau.
Und das, aber das ist im Kanton
das Aargau.
Ja, genau. Genau.
Da gibt es ja so Fälle.
Aber das dürften Sie nicht, gell? Also wenn nein, jetzt echte Kriminalfälle sind...
Wir haben die Kriminalität, alles was Sachbeschädigungen ja, ist. Und,
das ist bei Ihnen.
Und die Einbrüche, die Ladediebstähle, das macht die Polizei. Die Regional, also das macht die Stadtpolizei, als Ausnahme im Kanton. Und sonst ist schon die Kantonspolizei zuständig, ist klar.
Das persönlich auf SRF 1 mit Martin Zulauf, dem Partner Polizeichef, im Ruhestand jetzt. Und auf der anderen Seite Zuli Rödlisberger, Schauspielerin. Ich habe den Bestatter gerade erwähnt. Sie spielen dort so quasi die gute Seele im Bestattungsinstitut an der Seite von Mike Müller, der so quasi schaut, von hinten ein bisschen die Fäden noch in der Hand hat. Oder wie würden Sie Ihre Rolle beschreiben?
Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen. Und sie vertritt so ein bisschen als Konservative, die einfach schon ewig, ewig lang in dem Bestattungsinstitut ist, also schon dort gearbeitet hat, wo der Luc Conrad, was die Rolle von Mike Müller ist, noch nicht da war. Er ist ja ehemaliger Polizist, der dann Bestatter wird. Und sie ist ein bisschen jemand, der oft sagt, nein, das kann man jetzt nicht so machen. Und früher hat man das auch anders gemacht. Und so. Aber dass sie dann gleichzeitig eigentlich dem Luc Conrad, auch wenn sie ein bisschen umschimpft und das nicht gut findet und das nicht gut findet, eigentlich doch immer auf jeden Fall sehr loyal ist und hinter ihm steht und eigentlich dann letztendlich alles mitmacht.
Haben Sie sich leicht in die Rolle hineingefühlt?
Ja. Ja, das ist sie ist ein bisschen eine Kurlige irgendwie. Ich mache so Sachen noch gern. Also das. Ja, also Molle haben mich leicht hineingefunden.
Sie haben ja viel auf der Bühne gestanden vorher, also jahrzehntelang eigentlich gar nicht so viel Kameraarbeit.
Ja.
Den Tag und Nacht haben Sie mitgespielt, 2008, die Serie, die nicht sehr lang gelaufen ist.
Leider, ja.
Ist das hart, wenn so eine Serie plötzlich abgebrochen wird?
Ja. Ja, ja, für alle ist das hart gewesen. Also erstens für das feste Team, das da war, aber auch für ganz viele Schweizer Schauspieler, weil es hat ja viele Rollen gegeben dann. Und für mich ist es schon ein bisschen hart gewesen, weil es ist eigentlich nicht der Grund, aber der Anlass gewesen, warum ich zurück in die Schweiz gekommen bin. Ich habe eben nach 38 Jahren Deutschland schon ein paar Mal gedacht, eigentlich wäre es noch schön wieder in die Schweiz. Und wo das Angebot gekommen ist, habe ich gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie, ich mache es auf jeden Fall. Und dachte, das geht schon gut, das läuft jetzt ein paar Jahre. Was ist denn nicht so gewesen? Ja. Also, und dann war es im ersten Moment schon schwer gewesen. Also, es sagt, ja, und was jetzt? Und ich muss sagen, ich habe einfach viel Glück gehabt, weil es sind dann andere Sachen gekommen. Aber, nein, das war schlimm gewesen. Es war wirklich schlimm gewesen. Und es ist sehr früh einfach beschlossen worden schon. Und ja, ich habe es schlimm gefunden.
Und eben, das Vogt ist ja, Sie haben dort mitgespielt und man hat eigentlich im Team schon das Gefühl gehabt, das läuft. Das...
Ja, vielleicht hat man sich das ein bisschen eingeredet. Also wir haben ja keine Sicherheit gehabt. Sie hat ja niemand gesagt, das läuft jetzt für 10 Jahre. Aber wir haben das alle ein bisschen gehofft und es ist sicher auch zum Teil in vielen Köpfen geplant gewesen, dass es zumindest ein paar Jahre geht. Also, dass es schief kann gehen, weiss man immer, aber es ist dann gleich. Das war eine grosse Enttäuschung. Ja.
Und dann kommt eine Serie, die «Der Bestatter» heisst. Man denkt, mein Gott, wie lange läuft das? Und dann ist die plötzlich so ein Erfolg geworden, so schnell. Wann hat sich das
erwartet
von Sie?
Das haben wir ziemlich lange nicht gewusst, weil es hat ja am Anfang des Jahres eben die merkwürdige Panne gegeben, dass
mit den Zuschauerzahlen, genau, die Quote nicht gar nicht können
messen. Ja. Mama, das haben sicher viel geschaut. Aber, ja, mal, aber die Quote weiss man nicht genau. Und wir haben wirklich müssen abwarten. Oder wir Schauspieler auf jeden Fall. Ich weiss nicht, wie früh das Fernsehen das schon beschlossen hat. Wird es jetzt vorgeführt oder nicht? Und dann ist das eben so ein toller Erfolg gewesen, wo, glaube ich, also fast nur noch vom Lauberhornrennen übertroffen war. Und das war natürlich toll gewesen. Aber es geht jetzt genauso weiter.
Wir müssen jetzt die zweite Folge wieder fertig. Abwarten.
Es ist fertig, dreht, ja. Und wird dann, also wenn ich gerade gehört
Januar,
habe,
ab
7. Januar sind dann, und das mal 6 Folgen. Und da müssen wir jetzt halt auch wieder warten, ob es eine dritte Staffel gibt oder nicht. Und das hoffen wir.
Wie lernt man so umgehen als mit dieser unsicheren Situation? Das sind zwei völlig konträre Situationen. Als Sicherheitschef haben Sie einen sicheren Posten, es sei denn, ganz viele Sachen gingen schief. In Ihrem Fall ist alles gut gegangen. Und auf der anderen Seite als Schauspielerin wirklich wie von Projekt zu Projekt, von Film zu Film.
Ja, das ist schwer. Also es gibt auf jeden Fall, ich würde fast meinen, bei allen gibt es einfach grosse Löcher. dazwischen. Also, es ist natürlich ein Unterschied, wenn man im Theater im festen Engagement ist, dann weiss man, dass man wenigstens für ein Jahr, oder manchmal hat man ja 3 Jahresverträge oder noch, das weiss man, dass man da sicher ist. Hat aber andererseits dann wenig Gelegenheit, außerhalb von dem Theater noch etwas zu machen. Und als sogenannte freier Schauspieler muss man halt wirklich schauen, kommt etwas oder kommt nichts. Und es gibt viele, die lange nichts kommt. Und es gibt sehr viele Kollegen, die wirklich einfach auch, was ich vorher gesagt habe, mit dem zweiten Beruf, ein zweites Standbein brauchen. Also es ist, ich glaube, heute noch schwerer. Also für die jungen Schauspieler bestimmt noch schwerer, als als ich jung war. Es gibt zwar viel mehr, es gibt so viele Fernsehkanäle und so viele Sachen, die produziert werden. Aber es passiert sehr viel, dass Sachen produziert werden und dann nicht vorgesetzt werden oder eben, dass man gar nicht reinkommt. Es ist schwer.
Und auf der anderen Seite könnte man sagen, da ist Flexibilität drum. Also sie können sich dafür auch schnell für etwas entscheiden. Hat es mal einen Moment gegeben, im Zulauf in den Jahrzehnten als Sicherheitschef dort zu Baden, wo sie denkt, jetzt würde ich eigentlich gerne mal einfach etwas völlig anderes machen?
Nein. Ja. Nein, ich habe Abwechslung mehr als genug gehabt. Mhm. Nein. Gerade indem die anderen Bereiche auch noch dran sind, mit der Feuerwehr, mit dem Zivilschutz. Das gibt einem schon ein wahnsinnig breites Spektrum und ganz verschiedene Leute. Aber vielleicht noch mal schnell zum vorherigen Thema. Das ist ja auch so, dass ich will sagen, dass die Ängste kann haben, wenn man lesen tut, wie viele Mutationen das es gibt, gerade bei den Polizei. Und das ist eigentlich rein, weil Politik und Polizei nicht kommuniziert. Mhm. Man muss einfach nicht vergessen, Politik sagt dann immer noch, wo es durchgeht. Und nicht der Kleinpolizist an der Front. Und wenn die nicht miteinander auskommen, wenn die nicht miteinander kommunizieren, dann gibt es derige Auseinandersetzungen.
Also da werden durchaus ein Sicherheits- oder Unsicherheitsmoment rum, wo sie nicht wissen, nachdem ja. Wer jetzt geht.
Darum kann es sehr schnell gehen. Ja. Die Politik ändert ja schnell. Die leben, ja. Je nachdem, kommen und gehen. Mhm. Die Feuerwehr ist immer noch da.
Die braucht es immer, genau. Ja, und das
ist schon zu Hause. Es ist auf eine andere Art ist es, ein unsicherer Beruf. Weil es ist auch, sowohl Feuerwehr wie Polizei sind ja wahnsinnig gefährliche Berufe. Also da, wenn ich von Unsicherheit rede, dann geht es darum, habe ich jetzt ein Engagement oder nicht? Aber es gibt doch für die Polizei und für die Feuerwehr Einsätze. Oder auch Polizisten werden da doch angegriffen oft. Also
das schon, aber das sind sie, glaube ich, gar nicht beurteilt. Da nimmt es von vornherein das ist jetzt einfach so, das gehört einfach zu dem Job. Ich glaube nicht, dass jemand wegen dem jetzt beispielsweise die Polizei verlässt oder die Feuerwehr verlässt. Die suchen das.
Ist es nicht auch die psychische Belastung manchmal zu viel für einen Polizist?
Es ist belastend, wenn man dauernd unter Beschuss steht. Ja. Wenn man dauernd kritisiert wird, und Kritik wird ja immer grösser, das ist ein Riesenproblem, gerade für die Jungen, die dem ausgesetzt sind. Das
aber ich meine auch Situationen, die sie erleben, ob das jetzt Autounfälle sind oder
kriminelle Situationen. Ja gut, aber das ist man schwer abdeckt. Also, gerade bei der Feuerwehr, die suchen die Action, und bei der Polizei ist es sehr oft auch so. Ja, das ist so. Und die erwarten das fast. Es muss auch ein bisschen.
Sie müssen es auch aushalten.
Kick noch an, ja.
Haben die Polizisten Supervision oder so?
Ja, bis zum dahin, also das kriegen sind schwere
Fälle. Es gibt ja schwere Erlebnisse.
In Fällen, wo es zu einem Tod kommt oder so etwas, ein schwerer Unfall oder so, Suizid, da ist immer Betreuung dabei. Mhm. Die kann man abrufen. Die ist, bei der Kantonspolizei ist es eine Institution und die kann man abrufen. Das funktioniert sehr gut. Sehr oft wird es gar nicht gesucht. Also bei der Feuerwehr wird Ihnen noch sehen, was einmal ihre Peer brauchen, die sie eigentlich haben. Aber das habe ich jetzt noch nie erlebt in diesen Jahren.
Sie haben jetzt mehr Zeit für Verschiedenes, zum Beispiel auf Italien zu gehen. Sie haben gerade, glaube ich, auch an der Grenze, wenn Sie jetzt nicht würden da sitzen in der Sendung, persönlich wären Sie jetzt, glaube ich, in ihrem Anwesen und ja. Würden den Garten räumen dort.
Ja. Meine Frau hat dort im Jahr 2000, ist das, glaube ich, hat sie dort Gelegenheit gefunden. Ein wunderschönes Grundstück, ein grosses Grundstück mit einem wunderschönen Haus. Und da haben wir dann können, noch erschwinglich, im Design wäre das nicht möglich, aber dann an der Grenze ist das möglich. Und dort gibt es noch viel zu tun dran. Es ist wunderschön, 6000 Quadratmeter Garten. Und
6000 Quadratmeter
Garten und Wald. Das ist aber... Und das ist sehr schön, wenn man das besser einteilen kann. Bis jetzt war es immer so, dass wir einmal im Monat vielleicht ein verlängertes Wochenende runtergegangen sind. dann ist man einfach von morgen bis am Abend spät im Garten und am Sonntagabend geht man wieder durch den Gotthard heim. Wobei, ich muss immer sagen, ich bin immer gerne heimgekommen. Ich habe es nie gehabt, dass ich am Montagmorgen nicht gerne arbeiten
kann. Nicht gerne arbeiten.
Das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, dass man gerne arbeiten kann. Das habe ich, glaube ich, gar nie gehabt, dass ich mal in den letzten Jahren, dass ich gedacht habe, ja, es wäre schön, noch mehr Tag mehr anhängen, weil im Garten gibt es noch das und das zu machen. Das schon. Aber ja, jetzt habe ich schon in dem Sinn vermehrt dort mich engagieren.
Als Schauspieler hat man gar keine Wahl. Sie müssen einfach gerne auf der Bühne stehen oder gerne vor der Kamera.
Ja, aber das gibt es natürlich genauso, dass man manchmal müde ist oder einen Überdruss hat. Ich war ja lange im festen Engagement in Deutschland und sehr gerne und ich habe schöne Rollen gespielt. Aber es gibt schon Situationen oder mal eine Zusammenarbeit, die nicht so toll ist. Also, dass es immer noch schön ist und das hätte ich ganz gerne ins Theater. Das wäre jetzt gerade ein bisschen gelogen. Also, aber ich drehe sehr gerne. Also jetzt zum Beispiel beim Bestatter, jetzt muss ich einfach sagen, gehe ich wirklich sehr gerne. Immer. Das ist eine schöne Arbeit und ein wunderbares Team. Und dort gehe ich gerne. Aber es hat in mehr als 40 Jahren Berufsarbeit sicher Situationen gegeben. Und ich habe gesagt, da gehe ich jetzt nicht gerne.
Sie haben Ihren Mann verloren vor 4 Jahren. Mhm. Ganz frisch, als Sie auf Baden gekommen sind. Und haben ihren Mann verloren, der Schauspieler war. Mhm. Er hatte Krebs am Schluss. Und das ist ja sicher so eine Situation, wo sie auf der einen Seite müsste funktionieren, wirklich Schauspieler, und auf der anderen Seite konfrontiert sind mit einer völlig anderen Situation. Wie haben Sie das gemacht?
Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Es ist allerdings gerade ein bisschen, was als Schauspieler manchmal Pech ist, aber in dem Fall gerade gut war, auch zum Teil eine Lücke gewesen, wo ich nicht sehr viel zu tun habe die letzten 3 Monate. Und es war ein bisschen viel gewesen und ich habe das eigentlich so gemeistert. Es war alles so neu gewesen. Wir sind neu in die Schweiz gezogen und haben einen ganz anderen Plan gehabt. Ich hatte viel zu tun. Ich drehe Tag und Nacht und dann sind wir in der Schweiz und geniessen jetzt. Und dann ist die Krankheit gekommen. Und ich habe einfach gemerkt, wo das jetzt alles ganz schlimm geworden ist, wo er im Spital war und ich hatte die Diagnose gehabt, das wird nicht gut und es geht dann nicht mehr lang. Habe ich so vor einer Überforderung Angst gehabt, dass ich professionelle Hilfe im Vorfeld schon gesucht haben.
Also Sie haben gewusst, Sie werden Hilfe müssen brauchen, um das einfach
zu machen. Ja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe einen guten Rückhalt gehabt in der Familie und mit Freunden, die da sind, die mich wahnsinnig unterstützt haben. Aber ich habe einfach gedacht, da kommt jetzt etwas auf mich zu, was vielleicht besser ist, wenn ich Hilfe hole. Und das ist auf alle Fälle gut gewesen. Das hat wahrscheinlich jetzt nicht das Leben gerettet, aber die Lebensqualität und wie ich mit dem Leben, das jetzt neu ist, überall damit umgehe. Also für mich ist es ganz wichtig gewesen und sehr gut. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich Hilfe holt, wenn man sie braucht.
Wenn man, und es hat Ihnen wirklich auch wieder das Leben nachher zurück.
Auf alle Fälle, ja. Also es ist ja immer, man sagt, ich wüsste nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Aber auf jeden Fall ist es sehr gut gewesen, dass ich es gemacht habe.
Sie stehen jetzt wieder auf der Bühne. Sie haben es schon ganz kurz angesprochen, auf der einen Seite eben, also der Bestatter, aber jetzt auch auf der Bühne nächste Woche in der Gessnerallee. Mhm. When I Die heisst das Stück. Sie spielen eine Frau dort, wo der Zugang findet zu der anderen Seite vom Leben.
Jetzt ja, sagen. Also das ist ein Projekt in der Gessnerallee von Tom Lutz, einem Theatermacher, der sehr fantasievoll und sehr inspirierend ist. Und er ist auf die Idee gekommen, es hat in den 60er, 70er Jahren in England eine Frau gegeben, die ein Medium war, die gesagt hat, verstorbene Komponisten kommen zu ihr und diktieren ihr noch Musik, die sie zu Lebzeiten nicht geschrieben haben. Also wirklich namhafte Liszt, Schubert, Mozart, also alle sind irgendwann gekommen. Und sie hat das alles aufgeschrieben und es war damals wirklich sehr kontrovers in der Fachwelt gewesen, ob das jetzt eine Blöfferin ist oder ob etwas dran ist. Oder so. Und das ist einfach die Idee, die ihn zu dem Abend gebracht hat. Und es ist eigentlich fast mehr ein musikalischer Abend. Mhm.
Also das heisst, also singen Sie dann zum Beispiel auch?
Ja.
Man hört sie wieder singen auf der Bühne.
Wieder singen. Ja. Es sind 3 Musiker und 2 Schauspieler. Und wir haben jetzt die Premiere gehabt, letzte Woche in München. Und es war schön gewesen. Und ich glaube wirklich, dass ich das sagen kann. Das ist sehr gelungen. Das ist sehr ein schöner, speziellen Theaterabend. Also es ist jetzt nicht eine Geschichte, die erzählt wird, eine Handlung, sondern sind einfach, ich bin mehr oder weniger einfach immer so ein bisschen da, und Komponisten kommen oder diktieren die Musik. Und die Musik, die gespielt wird an diesem Abend, ist tatsächlich alles Musik, die Frau Rosemary Brown damals aufgeschrieben hat.
Schön.
Ja, es macht viel Freude. Ich mache das sehr gerne.
Das klingt sehr spannend, ja. Und sehr ungewöhnlich auch.
Sehr ungewöhnlich, ja. Ja, das ist das, was mich im Moment eigentlich am meisten interessiert, so Projekte zu machen. Ja. Und das unbekanntes Zeug. Ich bin gar nicht mehr so wahnsinnig interessiert an alle die Rollen. Also eben, wenn so die Frage kommt, was wäre jetzt meine Traumrolle, das könnte ich dir nicht beantworten. Mich interessiert jetzt mehr so neues Zeug zu machen und nicht... Ich muss gar keinen Namen nennen, aber jetzt nochmal das Stück oder nochmal das Stück oder so. Das.
Haben Sie Bezug zu Theater, Zulauf? Oder eher denn zum Krimi am Fernsehen?
Krimi am Fernsehen in den letzten Jahren schon eher, ja. Frau dort fleissig aufnehmen. Alle Tatorte, die wir dann irgendwann zwischen ihnen schauen, ja.
Sie haben auch schon mitgespielt im Tatort, gell?
Im Schweizer Tatort, ja, immer wieder mal. Die kommt jetzt nicht so oft vor. Das ist so eine Sekretärin im Luzern, im Polizeipräsidium. Ich komme so, ja, vielleicht in jedem zweiten Schweizer Tatort, aber immer nur kurz. Ich sage, sonst ist noch gerade ein Brief gekommen oder so. Also nicht viel mehr. Ein bisschen manchmal, aber...
Nein, so ist Theater weniger. Oper habe ich sehr gerne, aber gehen auch selten. Vielleicht gehen wir jetzt dann mehr, ja.
Jetzt haben Sie wieder Zeit.
Jetzt haben wir Zeit, ja.
Der Hauskauf in Italien war, glaube ich, auch noch ein bisschen speziell gewesen, gell, Sie?
Ja, der war sehr speziell gewesen, wie alles in Italien ist speziell, ja. ja, wir haben dann den Zuschlag gekriegt für das Haus und nachher haben wir mit Lire zahlen.
Mit Lire noch damals?
Mit Lire dazu mal, ja. Das war am 2000 noch gewesen. Und dann haben wir zwei Mikrosäcke. Sind wir dort angetrabt und haben die Nötchen auf den Tisch gelegt. Wir haben das bezahlt, das war alles so wie gut gewesen. Und dann sagt der Notar, ja, er gibt noch seine 10%. Dann machst du 10%. Das war peinlich gewesen, ja. Dann haben wir die Übung dort abgebrochen und sind zurück in die Schweiz. Und die müssen Geld aufnehmen, um die 10% nach dem bringen.
Nochmal ein Mikrosack.
und dann ist man wieder runtergegangen, hat die auf den Tisch gelegt und dann hat er die Schublade aufgemacht, zu, fertig, da ist der Vertrag. Aber von diesen 10% ist nie mehr etwas gestanden. Das ist speziell und was ganz speziell ist, was wir jetzt sehr, sehr positiv erleben tun, die Handwerker, die sind handwerklich sehr begabt und eigentlich sehr vertraulich und sehr, ja, man kann sie wirklich auf sie verlassen. Sie kommen nicht unbedingt sehr pünktlich, aber früher oder später kommt es und uns pressiert es ja nicht. Schaffen aber ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Und das ist eine Freude und das tun wir viel tun wir dort auffangen, indem wir uns überall beteiligen tun, wenn es Dreckarbeit gibt, dann machen wir das. Der Elektriker kommt und tut das Elektrische rein und aufräumt und noch. Und dann machen sie, ja, dann sehen sie, dass man auch beteiligt ist. Und dann ist es eigentlich sehr schön. Jetzt ist einfach noch der Punkt, Italienisch. Das ist eines von diesen Projekten, ich muss Italienisch lernen. Die Frau redet perfekt. Und die tut dann einmal verhandeln.
Weil sie hätten ja miteinander fast gerade so gut können Englisch jetzt reden.
Ja, hätten wir
Muttersprache. Berg, oder? Ich glaube, ihr Englisch ist relativ gut.
Ja.
haben Sie einen richtigen kanadischen Akzent? About, sagen Sie, oder wie sagen Sie?
About, ja. Aber es ist nicht Englisch, aber es ist nicht amerikanisch. Das ist ganz wichtig. Das ja nicht. Ja. Da muss man sich ganz klar differenzieren. Also es gibt Leute, die sagen, sie merken das. Ob ich jetzt noch gleich waschecht habe nach diesen 40, 50 Jahren, das ist fraglich. 40 Jahre, aber ich rede heute noch mit den jüngeren Geschwistern, die reden mir Englisch.
Sie haben eine spezielle Situation zum Schluss, Frau Wittelsberger. Ihre Tochter ist in Deutschland aufgewachsen, logischerweise, in dieser Zeit. Wohnt jetzt in England. Und Sie sind Großmutter, wie Sie übrigens auch, Großvater. Wie reden Sie mit Ihrem Enkel?
Ein bisschen gemischt. Also meine Tochter hätte eigentlich sehr gerne, ich würde Deutsch reden, nicht Schweizerdeutsch, sondern Deutsch. Weil, also eben, wie Sie sagen, oder wie du gesagt hast, die Situation, dass man dann plötzlich in Deutschland etwas machen will und nur Schweizerdeutsch kann. Also wenn man es als Zweitsprache ist, wahrscheinlich Deutsch besser. Und eben, meine Tochter redet gar kein Schweizerdeutsch. Und ich probiere es, Deutsch mit nicht zu reden, aber es ist amigs noch schwer, weil, also sie sind noch sehr klein, also die Ältere ist gerade jetzt mal zwei und fängt erst an reden und die Kleine ist ein halbes Jahr, also der ist noch nicht... aber ich rede dann gleich sehr oft Englisch mit ihr, weil ich wollte jetzt auch nicht die, dadurch, dass sie in England leben, sehen wir uns jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Und ich wollte jetzt auch nicht die Frau sein, die selten kommt und so komisch redet. aber wir probieren es natürlich. Ja. Aber ich rede so ein bisschen beides. Oder ich sage es zweimal. Ja. Und sie kann ein paar Sachen. Also wenn sie sind jetzt gerade gestern gekommen und sind da und sie sagt dann Frühstück oder so. Das ist schon. Aber eben, man kann jetzt noch nicht richtig von ganz viel reden.
Ja, das ist klar.
Aber ja, wir probieren schon, oder meine Tochter probiert schon, dass es zweisprachig ist. Aber es ist wahnsinnig schwer, man muss ja wahnsinnig konsequent sein.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine ganz schöne Adventszeit jetzt mit Ihrer Familie natürlich.
Danke hier.
Ihnen eine ganz gute Reise zurück auf Italien. Wann geht es das nächste Mal los, Herr Zulauf?
Noch, ja, jetzt vor Weihnachten noch schnell.
Also, wunderbar. Ihnen beiden alles Gute. Eine schöne Merci. Zeit. Merci Danke. Vielmals, dass Sie gekommen sind ins Persönliche und dass Sie uns waren. Merci vielmals Danke fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Das Persönliche von heute ist live aus der Villa Boveri zu Baden gekommen. Im Kanton Aargau gelegen. Gäste von Christian Zeugin sind die Schauspielerin Suli Rötlisberger und der Martin Zulauf, Badener Polizeichef im Ruhestand. Technik Samuel Berger und Marco Gemperli. Sie können die Sendung nochmal hören, entweder heute Abend nach der 10 auch wieder hier auf SRF 1 oder dann jederzeit im Internet unter srf1.ch bei Sendungen von A bis Z und dem Stichwort persönlich. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt aus der Coal Mines Winterthur. Zu Gast dann die Tanzpädagogin Anna Dachuiti und der Magier Peter Marvey.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.